Hallo und moin moin aus dem Norden zu Signals for Life. Ich freue mich total, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt hier zu unserem Podcast mit dem diesjährigen Schwerpunktthema Nachwuchs und MINT und mit unserer zweiten Folge zum Thema Bachelor, Studium, ganz spezifisch hier an der TU Ilmenau. Wir haben uns in der letzten Folge quasi schon damit beschäftigt, warum sich zwei junge, damals noch Schülerinnen für ein Studium an der TU Ilmenau entschieden haben, wieso der Weg im Studium selbst ist, was die TU Ilmenau auf eine gewisse Art und Weise auch ausmacht und was vielleicht Beweggründe sind für junge Leute, überhaupt in eurem jetzt spezifischen Fall biomedizintechnischen Studiengang zu wählen. Und heute dachte ich mir, gehen wir noch mal ein bisschen mehr rein. Wir haben das in der letzten Folge so sehr grob umstrichen. Was ist so der Klasse, also euer Studienverlauf? Aber was waren so Sachen, die ihr erlebt habt im Studium? Wie ist der Studienalltag? Wie war so eure Erstizeit? Was habt ihr vielleicht auch für Tipps für die potenziellen Erstis, entweder an der TU Ilmenau selbst, aber auch so grundsätzlich? Ihr beide seid ja auf der einen Seite schon fertig mit dem Bachelor und kurz davor bald fertig zu sein. So, und bevor ich jetzt kryptisch weiterspreche, würde ich aber sagen, stellt euch gerne noch mal ganz kurz selbst vor. Für alle, die heute einschalten und die letzte Folge quasi gar nicht kennen, wenn ihr mehr wissen wollt, hört euch gerne erstmal die andere Folge an. Ich begrüße euch auf jeden Fall ganz herzlich und freue mich, dass ihr euch wieder Zeit genommen habt für uns und würde vorschlagen, dass wir einmal mit Jens heute starten und dann unsere beiden Studentinnen. Hallo Jens.
Ja, hallo Liv. Es freut mich, heute hier dabei zu sein. Mein Name ist Jens Haueisen. Ich leite den Studiengang für biomedizinische Technik an der TU Ilmenau und beschäftige mich dort auch als Professor mit Forschung zum Thema Biomedizintechnik, ganz konkret Dingen rund um Biosignalaufnahme, Biosignalverarbeitung.
Schön, dass du heute wieder dabei bist. Und dann haben wir Isabel aus Zürich zugeschaltet heute. Hallo.
Ja, hallo aus dem Süden im Vergleich zum hohen, hohen Norden in Kiel. Ich bin Isabel, also Isabel Saalfeld, und ich habe meinen Bachelor studiert in Ilmenau für biomedizinische Technik und habe den auch abgeschlossen, erfolgreich, und bin jetzt mehr im Industriebereich, aber auch noch ehrenamtlich im medizinischen Forschungsgesellschaftsbereich.
Schön, dass du auch wieder dabei bist. Und dann haben wir hier noch Luisa zu Gast. Hallo.
Hallo, Luisa, wie du sagst, ich komme aus Mexiko. Ich bin im sechsten Semester und suche nach einem praktischen Platz für meinen Bachelor.
Perfekt. Vielleicht finden wir ja heute nach der Podcast-Folge noch jemand aus der, ja, zum DGBMT-Bereich oder aus den, von unseren anderen ExpertInnen aus den letzten Folgen, die sagen, Luisa, hier, los geht's. Du kannst ein Praktikum hier bei uns machen. Aber da kommen wir vielleicht später noch zu. Isabel, ich habe mir überlegt, dass wir, nachdem wir uns in der letzten Folge angeschaut haben, wie Luisas Studium so mehr oder weniger bis jetzt verlaufen ist, uns einmal anschauen, wie dein Studium verlaufen ist. Wir haben grundsätzlich erstmal für alle zur Wiederholung gesagt, dass ihr natürlich auch mit den Grundlagen anfangt, dann aber sehr schnell, sehr praxisbezogen seid, um irgendwie aus Theorie gleich auch den Anwendungsbezug zu finden. Und da ganz, ganz viele Möglichkeiten habt, schon im Bachelor tolle Projekte irgendwie mit zu begleiten. Jetzt weiß ich, ist es immer so ein Riesending, ich kann das ja mal von mir aus erzählen, der Schritt aus der Schule ins Studium, aus also einem sehr vorgegebenen, strukturierten Alltag hin zu einem vielleicht nicht mehr so vorgegebenen, immer noch sehr strukturierten Alltag. Wie ist das bei euch? Ich weiß, ich musste mir zum Beispiel meinen Stundenplan komplett selbst zusammensuchen. Ich konnte mir meine Kurse extrem frei wählen, immer zu Oberkategorien. Habt ihr diese Freiheit auch oder kann man relativ klar sagen, Luisa und du, ihr habt haargenau dieselben Erfahrungen und dieselben Dinge im Studium gemacht? Wie war es bei dir?
Also ich glaube, das Grundstudium ist sehr ähnlich, weil man eben die ingenieurtechnischen Grundlagenfächer hat man, glaube ich, für alle in den ersten 4 Semestern fast die gleichen, je nach Studiengang halt mit Schwerpunkt auf anderen Fächern. Aber in einem Studiengang sind die relativ ähnlich, obwohl es bei mir etwas anders war, weil ich in einem Programm war, das hieß Basic Engineering School, mhm. Ein Programm der TU Ilmenau, wo nochmal etwas mehr auch auf die Praxis gesetzt wird. Das heißt, es kommen auch Studierende aus allen möglichen Studiengängen zusammen. Also es war Medizintechnik, Maschinenbau, Mechatronik, Optoelektronik und ich glaube noch ein paar mehr, also auch Elektrotechnik und so. Und man hat auch parallel zu den ersten beiden Semestern hat man dann in diesen gemischten Studiengruppen auch ein Praxisprojekt schon entwickelt direkt und hat dann aber auch in seiner sogenannten Basic-Gruppe die einzelnen Vorlesungen und Module absolviert und ist dann erst im dritten Semester mit allen anderen Studierenden aus seinem eigentlichen Modul und Matrikel zusammengekommen. Aber in meiner Erinnerung sind trotzdem die ersten vier Semester von der Studienplanung sehr ähnlich und erst danach kann man sich durch Wahlpflichtmodule auf bestimmte Bereiche spezialisieren, die einen eben mehr interessieren. Man hat aber immer noch einige Fächer, die für alle gleich sind.
Okay. Jens, ist es so eine Art, jetzt switchen wir mal kurz zu dir, habe noch Fragen an Isabel gleich zu ihrer Studiumszeit. Aber kann man das schon als Vorbereitung auch dann für den Master auf einer gewissen Ebene sehen, dass man da eben sagt, man bereitet schon eine gewisse Spezialisierung vor oder erarbeitet mit den BachelorstudentInnen eben Kerninteressensgebiete?
Genau, das ist auch explizit so angelegt. Man hat dieses, das nennt sich gemeinsames ingenieurwissenschaftliches Grundstudium und das beinhaltet sowas wie eben Physik, Mathematik, Elektrotechnik, Maschinenbau, Grundlagenkurse. Und danach kann man wählen, was man gerne dann vertiefen möchte. Und das ist in der Tat so als Track auch angelegt, dass man direkt in den Master übergehen kann und direkt im Master diese Vertiefung dann weiter studieren kann.
Okay. Isabel, was war es denn bei dir? Du hast ja gesagt, du hast jetzt erstmal den Bachelor erfolgreich abgeschlossen, bist nach Zürich, sammelst da gerade schon Berufserfahrung. Welche Spezialisierung hast du denn vorgenommen? Passt das jetzt ganz gut mit Zürich?
Also meine Spezialisierung war hauptsächlich in dem Bereich Biomechatronik und Bionik, was zum Beispiel auch Wahlpflichtmodule sind, die man wählen kann. Jetzt aktuell in Zürich passt es, glaube ich, nicht ganz so sehr, weil ich mehr in dem Variable-Bereich gerade unterwegs bin. Aber für den Bereich, wo ich auch mein Praktikum im Fachpraktikumssemester und meine Abschlussarbeit gemacht habe, das war mehr in der navigierten Chirurgie. Da hatte ich schon das Gefühl, dass mir die Module, die ich im Studium gewählt habe, sehr viel gebracht haben.
Mhm. Welche Gründe haben dich dazu bewegt, nicht wie, glaube ich, relativ viele nach dem Bachelor direkt den Master anzuhängen, sondern für dich quasi zu sagen, ich gehe ins Ausland und ich sammle da jetzt erstmal Berufserfahrung und weiß ich nicht, mache vielleicht gar keinen Master. Das ist tatsächlich ganz, ganz selten, dass ich das aus dem MINT-Bereich höre. Jens und Isabel, ihr könnt mich gerne korrigieren. Ich weiß, dass das in vielen geisteswissenschaftlichen Studiengängen gar nicht so unüblich ist, dass man da bereits nach dem Bachelor einfach einen klaren Berufsabschluss hat und dann auch schon in den beruflichen Alltag starten kann. Und da ist es fast so, dass die allerwenigsten noch einen Master machen, geschweige denn dann promovieren. Wie ist das bei euch?
Also Jens, du kannst auch widersprechen, aber ich finde, bei uns machen schon sehr viele noch den Master. Das ist schon mehr so das Ding, dass man nach dem Bachelor, was eben mehr das Grundlagenstudium ist, dass man in viele Bereiche mal einen ersten Einblick bekommt und dann wird auch in den Vorlesungen, ja, das, was wir jetzt hier behandeln, ist die Grundlage. Wenn ihr das Modul im Master nochmal belegt, kriegt ihr einen viel tieferen, praxisbezogenen Einblick und lernt einfach nochmal mehr dazu. Deswegen ist ein Master für Medizintechnik, glaube ich, schon sehr der typische Weg. Und ich habe auch für mich selbst den Master noch nicht ausgeschlossen. Ich habe einfach dadurch, dass ich mein Praktikum in einem Unternehmen gemacht habe, dann dort Werkstudent war, weil ich dadurch, dass ich Geld verdient habe im Praktikum, kein BAföG mehr bekommen hatte. Also musste ich weiterarbeiten und habe dann dort auch noch meine Bachelorarbeit geschrieben. Also ich war insgesamt 1,5 Jahre während des Studiums einfach schon in einem Unternehmen tätig, um zu arbeiten. Und habe dann einfach so ein bisschen auch das Gefühl gehabt, dass ich gerade ganz gut angekommen bin im Arbeiten und auch den Arbeitsalltag mag, weil der auch nochmal anders ist als so ein Studium. Im Studium hat man, finde ich, nicht direkt einen Feierabend, was man beim Arbeiten schon hat. Im Studium könnte man immer irgendwas machen und macht ja manchmal auch gerne immer irgendwas und dann ist es einem auch egal, ob man an einem Samstag noch irgendwas macht. Aber ich war einfach auch an einem Punkt in meinem Leben, wo ich gerne so ein bisschen was den Alltag habe, eben auch mein Leben selbst finanzieren kann, ohne auf BAföG oder Unterstützung von meiner Mutter angewiesen bin. Und dann war Zürich auch, weil Familie von mir hier lebt, ein guter Standort und ist eine schöne Stadt. Und dann dachte ich, ja, mache ich ein bisschen Arbeit und vielleicht kann ich dann meinen Master entweder hier machen oder bin auch bisher noch nicht ganz abgeneigt, auch wieder zurückzugehen.
Okay. Aber also ich glaube, grundsätzlich meinte ich ja schon, so aus den Geisteswissenschaften kenne ich das von vielen, dass sie entweder sagen, der Bachelor ist eben auch schon der erste Schritt eines Berufsabschlusses, warum nicht? Oder eben sagen, ich sammle jetzt erstmal Berufserfahrung, entweder weil ich mir so viel Geld zur Seite legen kann, dass ich dann davon überhaupt meinen Master finanzieren kann. Also du sprichst was ganz Wichtiges an. Ein Studium muss man natürlich in irgendeiner Form finanzieren können und auch wenn es in irgendeiner Form unterstützt oder bezuschusst wird, reicht das vielleicht nicht für alle an jeder Ecke aus. Und da ist natürlich eine Möglichkeit, dann auch zwischen den Studiengängen einfach irgendwie Geld zur Seite zu legen, um dann einen Master zu machen oder einen dualen Master oder wie auch immer, sich da irgendwie umzugucken. Wenn man ein Unternehmen findet, gibt es ja tatsächlich Unternehmen, die auch sagen, hey, wir finden das mega cool, wir würden das unbedingt unterstützen für deinen weiteren Karriereweg und wir bezuschussen das in irgendeiner Form. Also auch das hatten wir ja Anfang des Jahres hier im Podcast, dass natürlich man betonen muss, dass es immer noch ein großes Privileg ist, überhaupt studieren zu können, dass es nicht selbstverständlich ist, dass sich einfach mal eben alle ein Studium irgendwie leisten können. Auch BAföG-Leistungen sind nicht immer so easy peasy zu bekommen und die muss man natürlich auch irgendwann in irgendeiner Form zurückzahlen. Und das ist natürlich was, was vielleicht der einen oder anderen Person einfach ja Kopfschmerzen bereitet oder auch ein Punkt gegen ein Studium generell ist. Dass die Leute sagen, ja, es ist einfach schwierig. So wie du es auch in der letzten Folge meintest, Isabel, wenn man sich dann den Weg weiter anguckt auf der Karrieretreppe, irgendwie, wenn dann Familienplanung kommt und Co., wie ist das mit der Finanzierung generell? Forschungsstellen bei einer Forschungskarriere sind auch nicht mehr so sicher, wie sie es früher vielleicht waren. Also das sind schon auch finanzielle Komponenten, die damit reinspielen, ob man überhaupt studiert und wie lange man studiert und wie es danach weitergeht. Jens, wie erlebst du das? Wie ist das bei euch an der TU Ilmenau gelöst? Habt ihr da gute Konzepte gefunden?
Also die Finanzierung des Studiums ist in der Tat auch aus meiner Sicht ein ganz großes Thema. Und wir erleben das immer wieder, dass aus bestimmten Gründen das Studium sich verlängert. Das hat dann zu tun mit bestimmten Teilzeitjobs oder auch teilweise dann längeren Perioden von Vollzeitarbeit, eben um das Studium finanzieren zu können. Also das Studium selbst kostet ja kein Geld, aber das Leben kostet Geld sozusagen. Ne? Und es sind eben häufig dann so Situationen, wo es aus irgendwelchen Gründen kein BAföG gibt, zum Beispiel, weil es das Zweitstudium ist oder irgendeine andere Situation ist, wo dann halt eben es nicht so einfach ist, diese normalen Wege, die praktisch der Gesetzgeber da einfach vorsieht, normal gehen zu können. Und gerade für diese Personen, denke ich, wäre es wirklich hilfreich, wenn man da ein Stück weit eine Verbesserung bekommen könnte. Ich habe leider auch keine Pauschalrezepte, das muss man einfach sagen. Also das ist auch schwierig. Ich kann auch durchaus nachvollziehen, dass der Gesetzgeber sagt, ja, diese Transferleistungen müssen irgendwo begrenzt werden. Also das ist sicherlich auch ein Argument. Man hat da beide Seiten irgendwie aus meiner Sicht. Und den Kompromiss da einzuregeln, ist keine einfache Aufgabe. Möchte ich auch nicht persönlich tun.
Ja, also ich habe auch kein mir bekanntes Lösungskonzept, was ich jetzt hier in die Diskussion reinwerfen könnte. Ich höre das nur immer wieder auch aus der Promotion selbst, dass man quasi hat, okay, es gibt den vorgeschriebenen Promotionszeitraum häufig, weil viele einen klassischen Weg gehen, dass sie irgendwie auch eine Anstellung haben, über die Promotion finanziert wird. Und teilweise ist es aber eben so, dass die Forschung vielleicht doch einen Tick länger dauert oder dass sich dabei doch Dinge verzögern oder sich vielleicht eben, das hatten wir in der letzten Folge auch schon, in der eigenen Forschung ergeben sich noch wirklich coole weitere Aspekte, die aber einfach das Ganze länger machen. Also dann hat man irgendwie noch ein Teilprojekt dazu bekommen oder man ist noch in irgendeinem Forschungscluster mit angedockt, weil man mit seiner eigenen Forschung da eben einen Bestandteil dazu beitragen kann. Und schon werden aus, keine Ahnung, 3-4 Jahren Promotion, 5-6 Jahre Promotion, ist dann nur nicht vollständig finanziert, obwohl ganz, ganz viele hier im Podcast sagen würden, ey, das ist mega cool, tolle Berufserfahrung, tolle Forschungserfahrung und ob es dann 5-6 Jahre auf dem Papier sind, ist eigentlich für uns gar nicht mehr so relevant.
Ja, also das kann ich nur bestätigen. Und also das, was ich gerade zu den Finanzierungen gesagt habe, das trifft wirklich die Bachelor- bzw. Masterstudenten. Promotion ist wirklich ein anderes Thema. Und aus meiner Sicht sind wir da auch sehr gut aufgestellt. Also ganz konkret, jeder einzelne Promovent, jede einzelne Promoventin bei mir im Institut hat eine Vollanstellung. Punkt. Und das ist auch relativ durchgängig in den Ingenieurwissenschaften so. Da muss man wirklich Fächerkulturen unterscheiden. Ich weiß, dass andere Fächer das anders handhaben. Da gibt es halt keine Vollanstellung für die Promoventen.
Ja.
Aber das ist im ingenieurwissenschaftlichen Bereich eigentlich nicht gegeben. Und ja, wenn das erste Projekt nach 3 Jahren zu Ende ist und man findet ein tolles nächstes Projekt, was nochmal 2 Jahre oder wie auch immer geht, dann ist es auch überhaupt keine Schwierigkeit, die Promotion zu verlängern. Das ist aus meiner Sicht sogar etwas, was viel leichter geht, als eben beispielsweise einen kompletten Neueinstieg irgendwo anders zu machen oder so.
Mhm. Wenn wir nochmal zurück aufs Studium gucken, vielleicht an dich, Luisa. Wir haben das letztes Jahr mal angerissen. Ich glaube, es war letztes Jahr Anfang des Jahres oder es war genau dieser Jahreskipppunkt. Da war Nikolai Spiecher bei uns zu Gast und hat uns zum Beispiel von einem ganz, ganz tollen Projekt erzählt, eben für junge, angehende ForscherInnen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass häufig innerhalb des Studiums im ingenieurwissenschaftlichen Bereich ist absolut schon Standard ist, dass ihr Konferenzen mitbesucht, dass ihr vielleicht auch kleine Mini-Tagungen mitbesucht, dass ihr Paper-Ausstellungen habt, dass ihr Präsentationen habt, häufig mindestens auf Englisch, sehr international angelegt, also dass ihr einfach sehr darauf eingestellt werdet, eben in einem internationalen Austausch zu sein, überhaupt eben in einem Austausch zu sein. Wie ist das jetzt bei dir im Bachelor gewesen? Kannst du das bestätigen? Wie ist da so dein Studienalltag?
Bei uns ist eher Praxis erstmal kennenlernen mit den Praktika und ich glaube, dann erst in Master selber ein EKG-Code machen werden, damit sie in der Praktika das selber anwenden. Und ich glaube, es kommt erst danach im Master, wenn wir was selber vorstellen können.
Genau.
Ah, okay, verstehe. Isabel, du bist ja mit dabei, solche Veranstaltungen auch ins Leben zu rufen und vorzubereiten.
Ja.
Wie läuft das Ganze ab?
Also bei den wissenschaftlichen Papern und so haben wir direkt nicht so viel mit zu tun. Also wir sind teilweise schon im Reviewing-Komitee mit dabei für die Papers, die eingereicht werden für die BMT-Tagung. Und dort sind es auch hauptsächlich Paper von Masterstudierenden von allen Universitäten und eben auch Promovierenden. Aber im Bachelorstudium hat man noch nicht so direkt, dass man irgendwelche Paper schreibt und veröffentlicht und so aktiv forscht. Den ersten Forschungs- bzw. Paper-Kontakt hat man an der TU Ilmenau mit dem Hauptseminar, was wir hatten. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber Luisa nickt, also wird es das immer noch geben, wo man auch mehr sich mal mit anderen Papern auseinandersetzt, was eine Literaturrecherche zu einem bestimmten Thema ist, wo man vielleicht auch erstes eigenes Mini-Experiment oder so mit einbindet, aber man kriegt da so den ersten richtigen Kontakt zu Forschung und zu Papern. Und hat dann mit der Bachelorarbeit, die ja dann wirklich auch wissenschaftliches Arbeiten als erste Erfahrung sein soll, dann auch den Einstieg darin. Aber ich glaube, aus den wenigsten Bachelorarbeiten ergibt sich ein Paper, was jetzt veröffentlicht wird auf irgendwelchen Kongressen oder Messen. Und deswegen ist es im Bachelorstudium noch nicht so relevant, auf Messen zu veröffentlichen oder auf Kongressen zu veröffentlichen. Aber wird halt auch an der TU Ilmenau schon dazu eingeladen, dennoch aktiv zu Kongressen und Messen hinzugehen. Es gibt, glaube ich, auch immer einen Ausflug zur Medica, was gerade für Medizintechnik sehr interessant ist. Und wir haben auch immer versucht, schon Leute zu ermutigen, auch als Bachelor schon zur BMT-Tagung dazu zu kommen und einfach auch schon mal einen Einblick in die Forschung und die aktive Arbeit, was nach dem Bachelorstudium kommen kann, zu bekommen.
Mhm. Also ich weiß, ich verlinke das auch noch auf jeden Fall hier in die Shownotes, dass es immer mal wieder Veranstaltungen gibt, wo man einfach schon im Studium schauen kann, mit anderen StudentInnen deutschlandweit sozusagen, wie funktioniert sowas. Es ist quasi wie so ein Camp als Vorbereitung, dann da drauf mal irgendwann eine Poster-Session zu machen, mal irgendwann einen Vortrag zu machen, sozusagen das erste Reinschnuppern in dann einen Forschungsalltag, was ich total cool finde, weil viele das eben dann auch erst in ihrer Promotion selbst erlernen. Also die werden dann da auch irgendwo ins kalte Wasser geworfen. Und das finde ich ganz cool, dass da die Möglichkeit besteht, das dann offensichtlich primär im Master, aber auch schon mal ab und zu im Bachelor die Erfahrung sammeln zu können. Genau, weil es einfach dann das Ganze natürlich für euch erleichtert, gerade wenn ihr die Möglichkeit habt, zumindest schon vorab auf jeden Fall daran teilzunehmen und da in den Austausch gehen zu können. Und da vielleicht auch irgendwo die Barriere niedriger zu halten. Das meinte ich ja schon, man hat das ja vielleicht als Schritt, wenn man ins Studium geht, als Ersti sozusagen, aber dann eben ja auch, wenn es dann der nächste Schritt ist auf der Forschungskarriere irgendwie, bis man mit Leuten in den Austausch geht, die schon Ewigkeiten forschen, die einfach mal anzusprechen und zu fragen, hey, was macht ihr so und wie macht ihr das denn so, dass man sich da jetzt nicht irgendwie doof fühlt dabei, sondern dass man sagt, natürlich genau dafür sind solche Tagungen ja auch da, dass man eben in den Austausch geht und dass man eben auch ältere Leute da einfach mal anspricht. Ich habe noch mal eine ganz allgemeine Frage, Jens, weil du in der letzten Folge angesprochen hast, dass ihr auch eine sehr coole Kooperation hin zum Ausland habt. Und das ist ja immer wieder was, was junge Leute auch total interessiert. Ich war selbst in meinem Bachelor auch für ein Semester im Ausland. Was sind sozusagen spannende Möglichkeiten, wenn man bei euch ist? Seht ihr das vor? Ich habe in meinem Auslandssemester wiederum erfahren, dass ganz viele Länder bei uns im Umland, Frankreich, Großbritannien, Skandinavien selbst, dass die Universitäten teilweise das fest vorsehen, dass man ein Semester definitiv im Studium schon im Ausland verbringt. Das ist ja jetzt bei uns so nicht. Bei mir an der Uni ist es zum Beispiel auf gar keinen Fall so gewesen. Da gab es aber die Option, dass man eben ins Ausland geht und dann gab es verschiedene Universitäten, mit denen meine Universität eine Kooperation hat, wo man das auf jeden Fall vereinfacht dann machen kann für den Schwerpunkt. Wie ist das bei euch?
Also bei uns ist das grundsätzlich freiwillig. Das heißt, es gibt keine Pflicht, das Auslandssemester zu machen. Aber wir empfehlen das natürlich sehr stark. Also meine persönliche Empfehlung ist, sich gegen Ende des Bachelors oder Beginn des Masters in diese Richtung etwas zu suchen. Also da, wo man am liebsten hingehen möchte. Und wir haben ein Kooperationsnetzwerk, das ist wirklich sehr groß. Also das geht von USA, beispielsweise Harvard, MIT, University of Washington, da war ich selber mal als Promovent für eine Zeit, ein Dreivierteljahr, bis hin Asien, Malaysia, Indonesien hatte ich vorhin schon angesprochen, aber auch andere Länder weltweit, durchaus auch zum Beispiel Afrika. Also wir haben zum Beispiel eine Kooperation mit einer Uni in Nigeria. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Insgesamt sind es über 50 oder sowas, was man machen kann. Also und natürlich Europa, also ganz klar.
Ja, also das wäre für mich ein Riesen-Pluspunkt. Ich weiß, dass ich das sehr, sehr reizvoll fand, nochmal gerade im Studium die Chance zu nutzen. Relativ einfach, ja, weil es ja sehr viel Struktur darum gibt, eben ins Ausland zu gehen und dann davon zu profitieren. Ich habe das jetzt erst vor kurzem wieder von einem Doktoranden aus den Meereswissenschaften gehört, dass er gesagt hat, mal zu sehen, wie Menschen einfach auf einem anderen Kontinent forschen und was vielleicht auch ein kulturell anderes Background damit zu tun hat, wie man sich einer Forschungsfrage nähert. Das sind so Gedanken, die hat er sich vorher gar nicht unbedingt gestellt, dass das ja irgendwie total das Ganze verändern kann. Das hat ihm sehr geholfen, nochmal für sich einen Zugang und einen anderen Zugang zum Forschen allgemein zu finden. Das fand ich total beeindruckend, wie er das beschrieben hat. Er war tatsächlich in Afrika und hat dann darüber, über seine Erfahrung, einen Wissenschaftsblog geschrieben. Hat quasi nur darüber geschrieben und andere teilhaben lassen, wie das Erleben des Forschens in Afrika für ihn dann war. Sehr, sehr cool. Luisa, hast du schon für dich einen Standort oder sagst du, oh, erstmal muss ich jetzt mein Praktikum irgendwie finden und dann gucke ich mir das im Master in Ruhe an?
Ich glaube, ich will schon Master in Erasmus mitmachen. Ich glaube, mein Studiengang hat mit Italien oder Österreich Partnership, also ich kann da Erasmus machen. Also ich bin schon im Ausland, aber ich will andere Kulturen kennenlernen.
Ja. Also ich war auch über Erasmus damals in Göteborg, also von Kiel jetzt nicht so krass weit weg, aber war auch schon eine Erfahrung wert. Jetzt, Luisa, dadurch, dass du jetzt kurz vor deinem Praxissemester stehst, hast du an die Erstis, die jetzt nach den Sommersemesterferien kommen, hast du irgendwie 2, 3 Tipps, wo du sagst, oh, hätte ich die damals gehabt, das hätte mir meinen Einstieg erleichtert?
Jede Vorlesung, jeder Übung mitmachen, auch wenn es langweilig ist, dann in der Prüfungsphase merkst du es, was du verpasst hast. Also mitmachen und irgendwie ein Gleichgewicht zwischen Spaß und Studium haben.
Ja, glaube ich. Gibt es denn irgendwie so Anlaufstellen, wo du sagst, oh, die fand ich total praktisch, ihr werdet wahrscheinlich auch eine Fachschaft haben oder irgendwie so erst die Veranstaltung?
Also wir haben eine erste Woche und da kennst du alle Studiengänge, alle Leute, die auch von Deutschland kommen, aus dem Ausland wie ich. Und da habe ich Leute von Tübingen, aus China, aus überall. Ich hatte gar nicht, ich habe sogar Länder kennengelernt, dass ich gar nicht gedacht, also wusste es. Das war so ein richtiger Schock, würde ich sagen, weil man denkt, man hatte die Vorstellung, Ilmenau ist eine kleine Stadt. Aber dann kommst du auf den Campus und dann siehst du so viele Leute versammeln und so viele Kulturen. Die Leute sind unterschiedlich, aber gleichzeitig, wir sind alle Studenten und wollen halt unsere Studienzeit genießen. Das erste Woche ist so ganz schön, und aber dann haben wir auch die Tutoren und die begleiten uns im ersten Semester. Und ich habe selber auch noch Kontakt zu meinen Tutoren von damals und es ist schön, dass der Uni so klein ist, dann verliert man den Kontakt zu den Tutoren und man sieht auf den Campus und dann wird vielleicht manchmal auch sogar feiern oder so. Es ist echt schön, dass es diese Begleitung gibt und man nie sich alleine fühlt im Studium.
Ja, dieses Tutor-Prinzip, funktioniert das so, dass es das für jede Einzelperson gibt oder dann für das erste Semester gibt es irgendwie dann ein, zwei Tutoren, die man eben ansprechen kann? Wie ist das?
Es sind freiwillige Studierende, also so wie ich oder Isabel damals. Du kannst dich bewerben und die gucken deine Personalbogen an, dann wirst du angenommen. Dann normalerweise sind drei Leute und die sind quasi deine Eltern die erste Woche und nehmen dich überall mit und sagen dir, wo du deinen Studienplan sehen kannst und wann, wo die Mensa ist, wo du deine Tosca auflädst. Ist ja schön.
Ja, cool. Also das gab es zum Beispiel hier bei mir so nicht. Ich glaube, erst die Woche, das haben wahrscheinlich alle Standorte auf ihre ganz individuelle Art und Weise, um die Leute zu begrüßen und ihnen irgendwie den Campus zu zeigen. Aber so ein Tutorenprogramm finde ich total cool, dass man dann einfach, wie du es beschreibst, so Eltern hat, die erstmal einen das erste Semester lang begleiten. Und umso schöner, dass du jetzt selbst im sechsten Semester noch Kontakt zu deinem Tutor da auch hast und man da irgendwie eben so vernetzt ist. Und noch schöner finde ich aber, dass du sagst, oh, TU Ilmenau, das ist total internationaler Standort. Also wie viele Universitäten kämpfen damit, dass sie nicht international genug irgendwo auch sind. Und das scheint ja bei euch überhaupt gar kein Problem zu sein. Also das ist ja richtig, richtig beflügelnd bzw. befruchtend. Ich finde das nämlich genauso, wie du es beschreibst. Man lernt Leute von überall kennen, aus den unterschiedlichen Studiengängen. Ihr scheint sehr nah beieinander zu sein. Ihr habt da viele Verknüpfungspunkte offensichtlich veranstaltungsmäßig schon für euch vorbereitet und könnt dann irgendwie euch gegenseitig inspirieren und die Studienzeit dann ganz enthusiastisch sozusagen starten. Luisa schmunzelt die ganze Zeit dabei. Also Luisa hat, glaube ich, eine sehr ausgewogene Studien- und Studiengenusszeit gefunden. Jetzt bin ich davon ganz bezuckert sozusagen, muss aber einmal wieder zurück zu unserem Thema kommen und habe mich noch gefragt, dadurch, dass wir in der ersten Folge ein Stereotyp aufgegriffen haben, nämlich, dass viele sagen, MINT per se ist so kompliziert oder die Leute, die was mit Naturwissenschaften machen, das machen nur die Superschlauen oder wie auch immer, würdet ihr sagen, ja, das Studium an sich, hochkomplex und ich war nur am Büffeln. Habt ihr viel mit Leistungsdruck zu kämpfen gehabt, Prüfungsstress? Oder sagt ihr, eigentlich glaube ich, so aus meiner Perspektive ist es wahrscheinlich ziemlich ähnlich zu dem Prüfungsstress, den auch andere StudentInnen aus anderen Fachbereichen haben, Isabel?
Also im Vergleich zu anderen Fachbereichen würde ich schon sagen, dass jeder Fachbereich seine stressige Prüfungsphase hat und seine Druckmomente, wo jeder auch dran zweifelt, ob er überhaupt schlau genug ist für sein Studium. Wir haben ja auch einen Medienstudiengang bei uns an der TU Ilmenau und ich hatte auch viele Freunde aus diesem Studiengang, die genauso in der Prüfungsphase gelitten haben, wie ich in dem Ingenieurstudiengang. Ich glaube, das liegt einfach an dem Konzept Prüfungen.
Ja.
Es hilft, glaube ich, wenn man sich auch manchmal nicht ganz so verbissen darin sieht, weil man hat auch Chancen, Prüfungen zu wiederholen, wenn es gar nicht gut läuft. Man kann, wenn man durchgefallen ist, hat man nochmal sogar zwei Versuche, das zu wiederholen. Man kann Sachen, mit denen man nicht zufrieden ist, kann man Notenverbesserungen machen. Und es hilft dann manchmal, sich vielleicht auch selbst zu sagen, dass wenn man mit einem Fach gerade noch nicht zurechtkommt, es auch nicht der Weltuntergang ist, wenn man sagt, ich mache das Fach im nächsten Semester und gebe mir eben nochmal selbst die Zeit, mich mehr damit auseinanderzusetzen. aber gleichzeitig auch immer noch den Ernst zu sehen. Das, was Luisa vorhin auch gesagt hat, dass man zu den Vorlesungen und zu den Übungen hingehen soll, ist ein sehr guter Tipp. Also es hilft signifikant, wenn man in den Veranstaltungen drin ist. Und ich weiß auch, dass ich selbst nicht in allen Veranstaltungen drin war. Aber man merkt den Unterschied, wenn man sich später dann auf die Prüfung vorbereitet, wenn man das alles schon mal gehört hat und vielleicht auch eine lustige Anekdote vom Professor dazugehört hat, dann bleibt es im Kopf einfach anders drin und es hilft. Man hat immer noch genügend Zeit, nebenbei eben dem Campusleben beizuwohnen, in Vereinen zu sein, Sport zu machen, Kulturprogramme zu nehmen. Es ist einfach nur, glaube ich, eine große Umstellung nach der Schulzeit, wo man eben einen getakteten Alltag hat, auf einmal doch sehr selbstverantwortlich da reinzugehen. Aber wenn man etwas weniger streng mit sich selbst vielleicht auch im Gericht ist, sondern sagt, man darf sich auch an das gewöhnen, dann kann man da einen guten Weg finden.
Ja, dieser Schritt von Schule zu Studium. Ich glaube, im ersten Schritt denkt man selbst, das kann ja jetzt nicht so viel anders sein. Also das Rad wird jetzt nicht neu erfunden, so nach dem Motto. Und im Studiengang ist es natürlich schon so, dass viele Dinge einen vielleicht erstmal eher erschlagen, weil es eben doch viele Punkte sind, die neu sind oder vielleicht auch zu einer Mini-Überforderung führen können. Und dafür ist es ja umso besser, jetzt wo Luisa das auch gesagt hat, dass man dann eben Tutoren an der Hand hat, dass man die Fachschaft irgendwie kennengelernt hat, dass man sich dadurch, dass ihr so ein kleiner Standort seid, wahrscheinlich auch Hilfe bei den ProfessorInnen holen kann jederzeit, dass man eben nicht da irgendwie jetzt aus Scheu nicht weiß, was muss ich jetzt eigentlich wie zusammenstellen, wo findet mein nächster Kurs irgendwie statt und finde ich gerade den Anschluss, sondern ihr habt da irgendwie eine Orientierungshilfe. Und dann, glaube ich, ist das erste Semester, so wie die erste Klasse, so ein bisschen zum Ankommen und im Studienleben Fuß fassen und danach ja häufig tatsächlich irgendwo eine Routine, die sich tatsächlich dann sehr, sehr schnell ergibt. Und dann ist man auf dem Campus angekommen. Und dann ist es schneller vorbei, als man denkt. Das finde ich immer sehr, sehr schade. Ich fand, das war der Ort, wo man sozusagen kostengünstig, Jens meinte natürlich, das Studieren an sich ist kostenlos, also das, beziehungsweise das Lernen an sich, das Leben muss man finanzieren, aber es ist natürlich die Möglichkeit, unheimlich viele inspirierende Einblicke zu bekommen in einem sehr geballten Wissenszentrum sozusagen. Das war etwas, was ich dann sehr bedauert habe, dass man das dann so nicht mehr hat, wenn das Studium irgendwann vorbei ist. So, Visionen. Das klingt immer so ein bisschen plakativ, aber ich finde es immer sehr, sehr interessant, was sich Menschen vorstellen, wenn sie sozusagen den perfekten Baukasten zusammenstellen könnten. Wenn wir uns jetzt vorstellen, Isabel, Jens, Luisa und ich, wir sitzen an einem Tisch und wir würden einen Baukasten zusammensetzen für die Utopie, die Zukunft von MINT in Deutschland. Was würdet ihr euch wünschen? Was würdet ihr da reinpacken? Wo würdet ihr sagen, oh, davon bräuchten wir noch, jetzt vermische ich das schnell mit dem Kochen, eine Prise mehr, aber vielleicht ein Bausatz mehr in unserem Baukasten, weil wir glauben, das würde das Ganze vielleicht ein bisschen erleichtern. Oder wo würdet ihr gerne ja ein bisschen mehr Engagement sehen wollen? Vielleicht habt ihr auch das Gefühl, da müsste ich vielleicht politisch was ändern oder da muss ich was in unserer Gesellschaft ändern. Was müssen wir einpacken? Jens?
Ja, also ich denke, eins ist für mich immer sehr wichtig, jungen Menschen auf den Weg zu geben. Es ist ein wunderbares Gefühl, wenn man etwas geschaffen hat. Wenn ich zum Schluss ein Stück Hardware gebaut habe, ein Stück Software geschrieben habe, etc., also das, was man als Ingenieur so im Tagesgeschäft tut, wenn ich das geschafft habe und das funktioniert zum Schluss, dann ist es ein ganz wunderbares Gefühl. Und ich glaube, dieses Gefühl mehr in jungen Menschen auch in der Schule zu implementieren, ich denke, das wäre aus meiner Sicht eine ganz wichtige Angelegenheit. Dazu braucht es aus meiner Sicht in den Schulen vielleicht auch einen Tick mehr einen solchen Praxisbezug, also dass eben auch in der Tat etwas gemacht wird, gebaut wird, wie auch immer das bauen, das kann auch Software sein, ne? Es muss nicht immer etwas sein, was auf dem Tisch zum Schluss steht. Unter dem Aspekt finde ich zum Beispiel dieses Format Jugend forscht super. Das ist etwas, was wir auch regelmäßig unterstützen. Also ich persönlich, aber auch Kolleginnen und Kollegen von mir bei uns im Institut, praktisch jedes Jahr mindestens eine Person, die Jugend forscht unterstützt. Weil das ist genau das, was zum Schluss dafür sorgt, dass Menschen begeistert sind vom Ingenieursberuf.
Ja.
Ein anderer Aspekt, Vision, ja, Ingenieursstandort Deutschland, das kann man vielleicht so sagen, das sollte Priorität haben. Also ich verstehe, dass natürlich nicht alle dieser Meinung sind, völlig klar. Mhm. Aber man muss die Meinung schon mal sagen. Und ich denke, also Ingenieursstandort heißt für mich eben auch, dass das von klein auf passiert. Also vom Kindergarten, sage ich mal, bis in eben Studium und dann eben auch später im Beruf.
Ja, total.
Und das fehlt mir ein Stück weit im Moment. Die gesellschaftliche Entwicklung geht ein Stück weit weg davon, also von diesem Ingenieursstandort sozusagen. Und da würde ich mir wünschen, als Zukunftsvision, dass das ein Stück weit sich dreht und wieder Ingenieursstandort bezogen wird.
Ja, unsere letzten Folgen, die lassen an sich vermuten, dass auf jeden Fall gerade ganz viele Konzepte und Programme entwickelt werden oder auch schon angelaufen sind, die genau das erkennen, was du auch sagst. Man muss nämlich bereits im Kindergarten einfach ein Berufsbild etablieren, was zusätzlich zu dem klassischen, ich werde irgendwann Ärztin, ich werde Lehrerin, ich werde Ingenieurin, so quasi auch Bestand hat. Und da haben wir auf jeden Fall coole Ideen schon zugehört. Aber ich würde auch sagen, dass gerade wenn wir uns an die SchülerInnen-Folge zurückerinnern, da noch ganz, ganz viel Luft nach oben ist. Und ich fand einer der Schüler, ich fand es ganz beeindruckend, wie er das gesagt hat, weil er meinte, eigentlich ist es doch so, dass wir Kleinkinder genau damit auf die Welt kommen. Also diese Phase. Wieso ist das? Warum? Dieses alles wird hinterfragt und dieses natürliche im Kind quasi etablierte, diese Neugierde einfach, die wird irgendwann, ja, also ich will gar nicht sagen abtrainiert, weil es würde einen ganz bewussten Mechanismus beinhalten und den möchte ich jetzt gar nicht per se unterstellen, aber dass man den eher unterstützt und dass man den eher fördert und dass man da quasi in dem Moment eben vielleicht mit ingenieurwissenschaftlichen technischen Bezügen eigentlich drauf guckt und genau das Interesse, was die Kinder vielleicht schon mitbringen, einfach mehr unterstützt und fördert, das ist ein total schöner Ansatz und eigentlich so eine naheliegende Idee. Ich fand es sehr schön, als er das selbst gesagt hat, weil es war ein junger Mann, der kurz vor seinem Studium jetzt steht, der gefühlt dabei an sich selbst gedacht hat und an das, was ihn halt total gereizt hat und was ihn fasziniert hat, der sich quasi einfach wünscht, dass es mehr Möglichkeiten gibt. Er hat halt erzählt, er wollte wissen, wie seine Fahrradbremse funktioniert. Und das war's schon. Schon war das Interesse geweckt bei ihm. Und er hatte halt Leute, die ihm das erklärt haben. Isabel, was würdest du noch in unseren Baukasten packen?
Also ich glaube, etwas, was sehr im Zusammenhang steht mit allem, was wir jetzt vorher schon gesagt haben, mit mehr Praxis auch schon in jungen Jahren, um eben auch die Neugier aufrechtzuerhalten, die eben jedes Kind hat, egal ob Junge oder Mädchen, die auch gern verstehen wollen, wie Sachen funktionieren und dass das gefördert wird. Und dafür ein ganz wichtiger Baustein, finde ich, ist auch Chancengleichheit, dass eben egal aus welchem Umfeld man kommt, aus welchen Familien, ob man mit der Familie irgendwann nach Deutschland emigriert ist oder ob man aus einer Arbeiterfamilie kommt oder eben aus einer Akademikerfamilie, dass man gefördert wird, dass es die Möglichkeiten gibt, dass jeder irgendwie, wenn ihn sowas interessiert, an außerschulischen oder inschulischen Projekten teilnehmen kann, im Kindergarten die Möglichkeit hat, sowas zu machen und nicht nur, wenn aktiv von zu Hause die Förderung kommt, dass man an naturwissenschaftliche Gymnasien geht, überhaupt an ein Gymnasium gehen kann, weil man eben auch aus der Bildungsbürgerschicht gefördert wird oder so. Und auch das Studium eben immer noch manchmal eine Privilegiensache ist. Da ist das BAföG schon eine super gute Entwicklung, um vor allem einkommensschwächeren Haushalten zu ermöglichen, auch zu studieren. Aber auch da gibt es viele, die sich, sobald sie eben nicht komplett einkommensschwach sind, das nicht mehr machen können, sich aber auch nicht leisten können, dass sich ihre Kinder ein Studium finanzieren. Und ich glaube, das zieht sich von Kleinkind, Kindergarten, Grundschule, Gymnasium, Studium sehr durch, dass es ein großes Anliegen für die Gesellschaft sein sollte, dass eben jeder die Möglichkeit hat, das zu machen, was er möchte, was ihn interessiert, da Chancen zu schaffen für jeden und dann sehe ich auch, dass Deutschland wieder ein Ingenieurstandort werden kann, der nicht nur für Autos bekannt ist, sondern auch für innovative Technik, Umweltschutz und Medizintechnik.
Ein starkes Abschlusswort, aber ich kann dir da nur zustimmen. Ich merke manchmal, dass an sich, das meinte ich ja schon, es gibt coole Projekte, es gibt sehr, sehr tolle Konzepte und manchmal fehlt so ein bisschen der Ansatz. Hier oben in Kiel habe ich das zum Beispiel, dass die Leute sagen, wir erreichen die Schulen, aber halt auch nur die engagierten Schulen. Die Schulen, die wir ohnehin schon erreichen würden. Aber wir wollen eigentlich gerne mal in die Stadtteile reinkommen, wo es vielleicht nicht so einfach ist, wo wir sonst nicht so den Zugang finden. Wir wollen eigentlich wirklich alle SchülerInnen mal erreichen und nicht nur die, wo die Eltern es auf dem Schirm haben oder wo die Lehrkräfte ein besonderes Engagement haben und das auf dem Schirm haben. Und das scheint noch so ein kleiner Punkt zu sein oder ein mittelgroßer vielleicht bis großer Punkt, dass man da irgendwie schaut, dass man vielleicht nicht nur berücksichtigt, wir müssen eine Außenkommunikation noch stärker führen, sondern wir müssen unsere Kommunikationsstrategien unseren Zielgruppen gegenüber anpassen. Was nicht heißt, dass wir da vielleicht schon mit so und so viel Fachvokabular kommunizieren können und da weniger, sondern dass man vielleicht mal die Kommunikationskanäle auch irgendwie reflektiert. Wie viele Leute haben überhaupt zu welchen Informationen barrierearm Zugriff und Zugang? Wo muss man eventuell Wissenschaftskommunikation leisten, was vielleicht sich für AkademikerInnen erst vielleicht so ein bisschen fremd anfühlt, aber was total wichtig ist, weil da dann vielleicht die Zielgruppe genau auf den Kanälen unterwegs ist. Und das finde ich auf jeden Fall wichtig zu berücksichtigen, wenn es darum geht, gute Kommunikationsstrategien zu entwickeln, wenn man tatsächlich auch in die Breite kommunizieren möchte. So, Luisa, hast du denn noch einen Baustein? Ich finde, unser Bausatz klingt schon ziemlich gut. Was würdest du noch hinzufügen? Was ist so deine Vision von MINT in Zukunft?
Ich würde mir wünschen, dass diese Angst vor Ingenieurwissenschaften abgeschafft wird. Es ist mir oft passiert, dass wenn ich erzähle, was ich studiere, die sagen mir, oh, das ist so schwer, das würde ich nie machen. Und ja, es ist nicht einfach, das stimmt. Ich bin der Meinung, es gibt keine dummen Leute. Man muss einfach nur Mühe geben und sich hinsetzen und halt üben. Also Ingenieurwissenschaften ist nicht nur für die Begabten. Ich glaube, es gibt so viel Angst vor Ingenieurwissenschaften, muss ich halt das abschaffen, damit die Leute sich mehr trauen, mitzumachen. Und vielleicht Leute, vielleicht das sich wollen, aber denken, das schaffe ich nicht im Leben. Doch wenn er das übt und sich Mühe gibt und nicht direkt sagt, nee, schaffe ich nie, versuch ich nicht. Ich glaube, das würde viele Leute dann mitmachen, wenn nicht so viel dieser Einstellung ist.
Ja, ich glaube, das greift total nochmal das auf, was Isabel und Jens auch in der letzten Folge schon angedeutet haben. Ich habe das auch mal ganz, ich weiß gar nicht, im Bachelor war das, am Ende meines Bachelors, dass ich gesagt habe, diese Stereotype, das ist so ultra schwer, das ist so ein ultra leichtes Studienfach. Ich glaube, dass es eben Leute gibt, die haben gewisse Fähigkeiten und denen liegt das eine mehr und das andere weniger. Und es gibt Leute, die können im Informatikstudiengang absolut super Noten schreiben und dann setzen die sich zu mir in Geschichtsvorlesung und das ist einfach nicht ihrs. Da können sie auch noch so viel üben und sich hinsetzen. Es liegt ihnen vielleicht einfach nicht. Und es sind ganz andere Arten, sich in der Forschung zu nähern. Bin ich eher analytisch? Kann ich da irgendwelche Zusammenhänge sehen? Oder bin ich eher auf einer quellenmethodischen Ebene? Da ist, glaube ich, liegt so ein bisschen der Kern da drin, dass man sagt, okay, wo sind welche Fähigkeiten, was bringt die Person wie mit und welcher Studiengang kann das am besten mit aufgreifen? Wie kann man am besten diese Fähigkeiten, die im Naturell ohnehin verankert sind, irgendwie noch weiter fördern und stärken und dass man eher danach dann schaut? Und dann würde ich dir zustimmen, dass es dieses, das ist so schwer, das ist nichts für mich, vielleicht irgendwann obsolet macht, weil man eher schaut, ey, das sind deine Fähigkeiten, das ist super cool und da würde das und das gut zu passen. Und ob man dann ein Semester ein bisschen mehr lernen muss oder im anderen, also ich musste für alte Geschichte auch sehr viel lernen und die Neuzeit, die ging mir ein bisschen leichter von der Hand bei der Klausur. Also auch da gab es dann einfach Unterschiede. So individuell ist das vielleicht. Aber auch das ist was in den Schulen tatsächlich immer noch ein Ding ist und wo ich tatsächlich auch so ein bisschen erschrocken war, als die SchülerInnen erzählten, dass selbst die Eltern aktiv davon abraten. Also die Eltern raten ihren Kindern davon ab, einen MINT-Schwerpunkt in der Oberstufe zu wählen, weil sie sagen, mach das nicht, das ist sowieso so anspruchsvoll. Such dir lieber was Einfaches. Also das war auf jeden Fall bei mir gar nicht so. Da war es immer, mach das unbedingt. Meine Mama wollte unbedingt, dass ich Medizin studiere, aber mit Spritzen und Blutphobie geht's nicht. Weil sie halt gesagt hat, das sind Berufe, die werden gebraucht, die geben eine gewisse Sicherheit. Also da, das war damals noch ein sehr starkes Argument und so lange ist es gar nicht her, dass ich studiert habe. Aber ja, fand ich auf jeden Fall erstaunlich. Das wäre wahrscheinlich was, was wir auch noch in den Baukasten machen, dass man einfach über das Interesse und über die Kommunikation, wie dann am Ende wirklich so ein Studium aussieht, eben nicht, dass ihr permanent nur büffelt und überhaupt gar nichts mehr an Freizeit habt, kommuniziert.
Ich glaube auch, dieser Podcast ist ein erster Schritt in die Richtung. Das ist
das glaube ich auch. Das glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube, dass darüber sprechen natürlich einfach ganz, ganz wichtig ist. Und je mehr Leute man dadurch erreicht, umso besser ist es. Und da ist jedes Medium und jeder Kanal am Ende tatsächlich schon ein großer Schritt. Also von daher wird auch dieser Podcast natürlich Leute erreichen, die einfach begeistert davon sind, euch zuzuhören, was ihr über die TU Ilmenau und über eure Erfahrungen sozusagen berichtet. Wir sind tatsächlich auch jetzt in der zweiten Folge kurz vorm Ende. Aber ich habe noch eine Frage an dich, Isabel, gerade weil du dich über dein Studium hinaus und ja immer noch engagierst, habe ich mich gefragt, wie ist es da? Nicht nur im Studiengang erleben wir ja, dass es vielleicht die ein oder andere Herausforderung gibt, dass Leute sozusagen sich einschreiben. Wie ist das bei der DGBMT? Wie ist das beim Jungenforum? Wie geht ihr da dran? Hast du das Gefühl, dass Leute total schnell erkennen, welche Relevanz oder Bedeutung auch dahinter steckt, sich schon so früh, also schon im Studium zu vernetzen, oder welche Kommunikationsinhalte wählt ihr da für euch?
Ja, ich glaube, Kommunikation ist da ein ganz wichtiger Stichpunkt, dass eben auch kommuniziert werden muss, was es einem auch für persönliche Vorteile bringt, sich ehrenamtlich zu engagieren, irgendwie im VDE-Mitglied zu sein, ein Netzwerk aufzubauen in Forschung und Industrie, was einfach insgesamt für den weiteren Werdegang, egal ob akademisch oder industriell, ein großer Vorteil ist, was aber erstmal nicht immer klar ist, weil Ehrenamt bedeutet natürlich auch, was zu machen, ohne einen persönlichen Vorteil direkt zu bekommen, sondern was zu machen, weil man gerne sich beteiligt gesellschaftlich oder anderen Menschen was Gutes tun möchte und denen auch was geben. Und bei uns auch im Jungen Forum schwankt es natürlich immer mal, wie viele Leute dabei sind, die aktiv was organisieren wollen. Und gerade mit der Pandemie hatten wir einen großen Einbruch, weil da eben auch gar nicht so möglich war, viel was zu organisieren, wo man hingehen kann. Und wir merken jetzt, dass es schon besser wird, aber dass es natürlich auch nicht immer einfach ist, Nachwuchs im Ehrenamt zu halten. Spätestens, wenn man dann doch anfängt zu promovieren oder zu arbeiten, nimmt der Alltag ja sehr viel Energie und Zeit in Anspruch, wo man als Student eher nochmal sagen kann, ja, ich habe nach meinen Vorlesungen Zeit, kann auch mal mit ein paar Leuten ein Getränk zu trinken und ein bisschen zu quatschen und irgendeine coole Exkursion zu planen. Wenn man arbeitet oder promoviert, ist das nochmal was anderes, aber es gibt immer noch genügend Leute, die eben auch Spaß daran haben, sich mit Leuten zusammenzusetzen, irgendwas Schönes auf die Beine zu stellen, wo am Ende dann Leute, die dabei sind, auch nach einer Veranstaltung, die wirklich ein Jahr lang Planung verbraucht am Anfang, kommen dann Teilnehmer zu einem und sagen, hey, es hat super viel Spaß gemacht, ich habe tolle neue Sachen gelernt, ich habe neue Leute kennengelernt. Und das sind, glaube ich, auch so die Momente, wo man wieder merkt, dass es sich lohnt, auch was fürs Ehrenamt zu machen. Und da wird da auch vom VDE und auch von der DGBMT wird der Nachwuchs da unterstützt, dass man weiterhin solche Veranstaltungen machen kann. Aha. Aber es ist trotzdem ähnlich wie beim Studium immer wieder eine Frage, dass man gut nach außen kommuniziert, was es für Angebote gibt, was man machen kann, wie man sich engagieren kann und für wen es auch was ist. Weil man muss natürlich auch ein bisschen Spaß daran haben, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten und für andere Leute was zu machen.
Ja, total.
Aber es kann einem sehr viel zurückgeben.
Also auch da fand ich irgendwie den Ansatz von der Schülerin in der letzten Folge ganz cool, die meinte, es muss halt mehr wie ein Hobby sein. Also so, ob ich jetzt so nach dem Motto, ich mache entweder Sport oder ich spiele ein Instrument. Nee, ich habe irgendwie eine Hochschulgruppe oder auch schon in der Schule sozusagen. Ich treffe mich in meiner Freizeit und wir gehen eben in eine Forschungswerkstatt. Also das ist mehr eine Akzeptanz findet, dass das eben auch eine Freizeitbeschäftigung sein kann. Das finde ich irgendwie einen schönen Ansatz, sich dem Ganzen zu nähern.
Ja, auf jeden Fall. Also ich schreibe in meinem Lebenslauf, steht es auch unter meinen Hobbys. Und es kommt auch bei jeglichen Gesprächen natürlich im beruflichen Werdegang gut an, wenn man sagt, dass man sich engagiert und dass man mit anderen Leuten gut zusammenarbeiten kann. Und dann hat man da Spaß und hat schöne Gespräche und eine schöne Veranstaltung am Ende und macht viele Menschen damit glücklich, was doch was sehr Schönes ist.
Was einem dann ja auch sehr viel zurückgibt, wie du schon gesagt hast, auf jeden Fall. Ja.
Genau.
Na gut, was für eine schöne Folge mit euch. Ich werde unseren MINT-Zukunftsbaukasten jetzt quasi mit in meine Abendstimmung nach Hause nehmen und kann mich nur sehr bei euch bedanken für diesen inspirierenden Input und aber auch für die ganzen Tipps, die ihr sozusagen jetzt den ganzen Erstis gegeben, mitgegeben habt, die jetzt dieses Semester starten, auch wenn es vielleicht nicht bei der TU oder an der TU Ilmenau ist, sondern an anderen Universitäten, haben wir ja viele Sachen auch in dieser Folge jetzt benannt, die, glaube ich, generell gültig sind, wenn man in ein Bachelorstudium startet. Und ich wünsche auf jeden Fall dir, Luisa, ganz viel Glück für eine richtig, richtig coole Praktikumsstelle. Bin bei dir gespannt, Isabel, wie es weitergeht. Ob langfristig Zürich oder ob doch irgendwann nochmal wieder zurück. Und ja, Jens, wir werden wahrscheinlich immer mal wieder voneinander hören, denn mit dem Podcast geht es ja auf jeden Fall in diesem Jahr noch weiter. Und dann werden wir mal schauen, welcher Schwerpunkt uns im nächsten Jahr eventuell begegnet. Für all unsere ZuhörerInnen heißt es natürlich, falls ihr jetzt sagt, oh, die TU Ilmenau klingt total verlockend, ich würde gerne mehr dazu wissen, könnt ihr natürlich gerne einfach unsere ExpertInnen kontaktieren. Ich packe die Kontaktdaten hier in die Shownotes. Ihr könnt Jens schreiben, ihr könnt aber auch einfach der TU Ilmenau, je nachdem, was euch da dann genau interessiert oder wozu ihr Fragen habt, könnt ihr da auch auf der Website natürlich schauen. Das ist ja alles in den Shownotes verlinkt. Und wenn ihr sagt, oh, eigentlich stehe ich genauso wie Luisa inmitten beziehungsweise am Ende meines Bachelors, ich würde gerne mehr über den Master erfahren, dann könnt ihr natürlich auch da auf der TU Ilmenau Website schauen oder ihr wartet nochmal 2 Wochen ab und hört dann mal, wie es im Master in Aachen aussieht. Ein deutlich größerer Standort. Und ich bin gespannt, was wir da dann für Erfahrungen und Erlebnisse aus dem Master mitgeteilt bekommen. So, Luisa, du hast diese Woche noch Prüfungen, nicht? Dafür drücke ich dir jetzt als erstes die Daumen. Dann wünsche ich euch einen ganz schönen Abend und vielen Dank euch. Bis dann. Tschüss.
Dankeschön.
Ja, von mir auch vielen herzlichen Dank. War super. Und schönen Abend euch.
Danke.